Letzte Woche kam ich einmal nachmittags von der Arbeit nach Hause und da hatte meine Frau ein Rätsel für mich vorbereitet. Das war das Rätsel. Und die Aufgabe dieses Rätsels ist, man muss, das ist ein Glas mit Wasser und hier auf dem Boden liegt eine Datteltomate, ja, und man muss jetzt diese Datteltomate aus dem Wasser kriegen, ohne dass das Wasser irgendwie ausschüttet oder so. Und man darf auch keine Hilfsmittel benutzen. Und jetzt könnt ihr mal ein bisschen überlegen, wie das funktionieren könnte. Jedenfalls, ich kam nach Hause, da war dieses Rätsel. Und meine Frau hat dann gesagt, komm, löst doch jetzt dieses Rätsel. Und ich habe mir überlegt und habe begonnen da zu probieren und so weiter. Und ich habe es nicht hingekriegt. Aber meine Jungs schon. Die hatten schon nach wenigen Minuten hatten die den Dreh raus. Die haben den Trick rausgefunden, wie man diese Datteltomate hier aus dem Glas kriegt, ohne dass man Wasser verschüttet. Und ich habe es dann nicht verstanden und mein älterer Sohn musste es mir dann erklären, wie das geht. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, meine Kinder wachsen über mich hinaus. Die wissen schon Dinge, die können Dinge, die kann ich nicht. Und es wurde mir wieder bewusst, es gibt einige Dinge, die meine Jungs schon besser können als ich. Zum Beispiel mein jüngerer Sohn, der kann schon besser kochen und backen, als ich es je konnte. Und er wird 9 im Sommer, oder? Also ja, genau. Oder mein älterer Sohn, der war gestern der Schnellste da bei den Aargau-Südler. Und ich war nie schnell so im Sprint. Also ja, die sind schon besser in Dingen als ich. Und wir sprechen eben heute über Befähigung. Und Befähigung, wie wir es schon gehört haben, ist eigentlich etwas ganz Normales, etwas Alltägliches. Unsere Gesellschaft funktioniert nur, weil es Befähigung gibt. Also Eltern wollen ja ihre Kinder befähigen, dass sie ihr Leben gestalten können, dass sie ihr Leben gut meistern können. Oder eben Lehrer wollen ihren Schülern Fähigkeiten beibringen. Oder ein Trainer möchte, dass seine Spieler besser werden. Er möchte sie befähigen. Oder ein guter Lehrmeister möchte doch, dass sein Lehrling nach diesen paar Jahren in der Lehre dann auch den Beruf erlernt hat. Also das gehört ganz normal zu unserem Alltag dazu. Beim Glauben an Gott, da kommt uns vielleicht das Thema Befähigung nicht gleich als erstes in den Sinn. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, wenn wir anschauen, wie sich Gott das Leben gedacht hat, ist Befähigung eben ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Und darum haben wir für die Landskirche uns diesen Wert gegeben, unter anderem diesen Wert befähigend. Und der passende Leitsatz dazu haben wir so formuliert: Wir wollen eine befähigende Gemeinschaft sein in einer Zeit der Oberflächlichkeit, in dem wir Menschen ermutigen und fördern. Jetzt eben bei Kindern, bei Schülern, bei Lehrlingen, da scheint es relativ klar zu sein, wozu diese Kinder und Lehrlinge befähigt werden sollen. Bei Gott und uns ist es vielleicht nicht ganz so schnell klar. Wozu will Gott uns eigentlich befähigen? Was ist das Ziel dieser Befähigung durch Gott? Und das möchten wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Und wir möchten das tun anhand von verschiedenen Geschichten im Leben von Jesus. Weil er hat diese Befähigung eben seinen Jüngern weitergegeben. Und das Erste, über das ich sprechen möchte, das ist vielleicht ein bisschen überraschend, ist die Befähigung zum Dienen. Wir haben es gehört in der Lesung, das war der Moment, der letzte Abend, bevor Jesus dann am Tag darauf verurteilt und hingerichtet wurde. Und dann nahm er sich an diesem letzten Abend nochmals ausgiebig Zeit mit seinen Jüngern, man könnte auch sagen mit seinen Lehrlingen, und hat viel Zeit mit ihnen verbracht, ihnen nochmals viel gesagt. Und dann hat er etwas völlig Unerwartetes gemacht in diesem Kontext. Er hat sich nämlich eine Schürze umgebunden und hat begonnen, seinen Jüngern die schmutzigen Füße zu waschen. Früher hatte man noch nicht so diese Schuhe, die zu sind und so, oder? Das waren so offene Schuhe und man ging da durch den Staub und so. Also man hatte ziemlich dreckige und schmutzige Füße. Und interessant ist, Johannes beschreibt diese Szene und gibt uns zu Beginn einen interessanten Hinweis. Er sagt nämlich im Vers 3, den haben wir ausgelassen in der Lesung, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Also Jesus wusste, wer er war. Er wusste, dass er der Sohn Gottes war und dass der Vater ihm alle Macht gegeben hatte. Und in diesem Wissen, das Erste, was er tut, ist, dass er sich eine Schürze umbindet und diese schmutzigen Füße seiner Jünger wäscht. Dieses Fußwaschen war eigentlich die niedrigste Arbeit von allen. Also die hat niemand gerne gemacht damals. Es war die Arbeit von Sklaven, die eben diese Füße waschen mussten. Interessant ist ja auch, als Jesus beginnt, seinen Jüngern die Füße zu waschen, sagt keiner der Jünger, zum Beispiel Petrus, wart schnell, Jesus, das ist doch nicht deine Aufgabe. Komm, ich mache das für dich. Das sagt niemand. Keiner der Jünger hat das Gefühl, dass er jetzt diese Aufgabe übernehmen müsste für Jesus. Also das sagt etwas darüber, was das für eine Aufgabe war und dass niemand diese Aufgabe, diese Arbeit übernehmen wollte. Jetzt die Frage an dich und mich. Was würdest du mal tun, wenn dir alle Macht gegeben wäre? Zum Beispiel alle Macht am Arbeitsplatz, alle Macht in deiner Familie, alle Macht im Kanton Aargau, in der Schweiz, in der Welt, was auch immer. Was würdest du tun, wenn dir alle Macht gegeben wäre? Würdest du mal so richtig auf den Tisch hauen, auf den Tisch klopfen, wie auch immer man das sagt, auf den Tisch hauen, sagen wir in Schweizerdeutsch, und dann alle Probleme bei der Arbeit oder in deinem Umfeld oder in deiner Familie oder da in der Schweiz, in der Politik, mal so lösen, wie du denkst, dass es richtig ist. Das wäre vielleicht was, was wir tun könnten, wenn wir alle Macht hätten. Jesus, was tut Jesus? Ihm ist alle Macht gegeben und was tut er? Er dient seinen Jüngern. Und wie gesagt, er tut das nicht aus einer Position der Schwäche, sondern er tut das aus einer Position der Stärke. Ihm ist alle Macht gegeben. Und was macht er daraus? Er dient seinen Jüngern. Und da sehen wir etwas zutiefst vom Charakter Gottes. Hier offenbart uns Jesus, wie Gott in seinem Innersten ist. Dieser Gott der Bibel, der sich in Jesus zeigt, ist kein brutaler Herrscher. Das ist kein liebloser Spaßverderber. Sondern es ist ein Gott, der uns Menschen dient. Das ist ein Gott, der uns Menschen beschenkt. Das ist ein Gott, der uns Menschen liebt. Ein Gott, der sich um uns kümmert. Das ist dieser Gott, den wir in Jesus sehen, da beim Füßewaschen. Und dann geht die Geschichte weiter. Die Jünger lassen das zu, so mehr oder weniger. Es gibt dann diese Geschichte, dass Petrus sagt, ja nein, du musst mir nicht die Füße waschen und so weiter, aber am Ende lassen sich dann alle die Füße waschen. Und dann erklärt Jesus ihnen, was er da getan hat. In Vers 12 heißt es, versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragt er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Jesus wusste wirklich, wer er war. Also das war nicht eine Position der Schwäche. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Also Jesus gibt hier seinen Jüngern ein konkretes Beispiel mit dem Ziel, dass er seine Jünger befähigt, er will sie befähigen, damit auch sie wieder einander dienen und anderen Menschen dienen können. Also es ist ein Vorbild zur Befähigung. Das große Ziel von Jesus unter anderem war, weil er Gott in dieser Welt verkörpert hat, wollte er, dass seine Jünger von ihm lernen und ähnlicher werden wie er. Ein großes Ziel von Jesus in unserem Leben ist, er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Und wenn er diese Haltung eines Dieners hatte, und ein Diener war, dann kommen wir nicht darum herum, auch als seine Nachfolger anderen zu dienen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, wenn wir uns wünschen, die Kraft Gottes zu erleben, das sagen Christen ja manchmal, ja, ich wünsche mir mehr von Gott und mehr von seiner Kraft, dann, wenn ich das so lese, hier bei Jesus, dann ist der Weg, diese Kraft zu erleben, nicht primär, dass wir mehr Lobpreislieder singen und hören, das ist sehr schön. Aber Freunde, der schnellste Weg, Gottes Kraft zu erleben in unserem Leben ist, wenn wir eine Schürze anziehen und Menschen in unserem Umfeld die Füße waschen, jedenfalls im übertragenen Sinn. Dort, wo wir Menschen dienen, erleben wir Gottes Nähe und Kraft so eindrücklich wie sonst nirgends. Und der Punkt ist einfach ein bisschen, das Dienen ist ja, also nirgends attraktiv, in der Welt nicht attraktiv, aber auch in der Kirche ist es nicht so die große Attraktion. Es kommen nicht alle am Sonntag hierher, weil sie dienen möchten, glaube ich. Aber Jesus macht deutlich, dass wir uns an ihm ein Beispiel nehmen sollen. So wie er gedient hat, so sollen auch wir dienen. Und Jesus, wie wenn das nicht schon genug wäre, beendet dann seine Erklärung so, er sagt, ihr wisst das jetzt alles ebenso über das Dienen, was ich euch gesagt habe. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Dieses glücklich seid ihr, das kommt übrigens in der Bibel immer wieder vor, in den Psalmen, dann in der Bergpredigt und so weiter. Und was Jesus hier eigentlich sagt ist, wir erleben nicht nur die Nähe und die Kraft Gottes im Dienen, er sagt auch, da ist das wirklich glückliche Leben zu finden. Er sagt, hey, du findest ein glückliches Leben, du hast das erfüllte Leben, wenn du anderen Menschen dienst. Und darum, dienen ist nicht nur einfach so die Vorstufe, nachher für die höhere Karriereleiter und dann kann man das irgendwann hinter sich lassen, sondern dienen im Sinn von Jesus, wie das Jesus gemeint hat, ist etwas, das zum Lebensstil werden darf und soll in unserem Leben. Und das bedeutet zum Beispiel, dass niemand zu jung ist, um zu dienen. Ich habe auch nicht mein Leben lang auf einer Bühne gestanden und gepredigt. Das mache ich noch nicht ganz so lang. Als ich jung war, habe ich zum Beispiel, ich weiß noch, ich war Teenie. Ich war in einer anderen Gemeinde und da war meine Aufgabe, wir hatten noch keinen Beamer. Es gab den Hellraumprojektor. Wer weiß noch, was ein Hellraumprojektor ist? Richtig viele von euch. Hä? Und meine Aufgabe war es, die Leadfolien zu wechseln. Und wisst ihr was? Ich saß zuvorderst, weil ja der Hellraumprojektor nicht so weit weg von der Wand stehen darf. Also ich saß zuvorderst, musste da diese Folien wechseln und alle konnten mich böse anschauen, wenn ich mal die falsche Folie gewechselt habe oder zu langsam war. Das war zum Beispiel eine Aufgabe, die ich gemacht habe. Dann mit 15 wurde ich Minileiter in der Jungschar, mit 16 Leiter, mit 19 Hauptleiter. Mit 21 habe ich dann noch ein Sommerlager, war ich noch Hauptleiter des Sommerlagers. Oder dann habe ich in den regionalen Jugendgottesdiensten, da hatte ich auch eine ganz ehrbare Aufgabe, ich durfte die Stühle aufstellen. Jahrelang war ich dafür zuständig, in der Turnhalle ganz viele Stühle aufzustellen und wieder abzuräumen. Das war nicht so eine besonders attraktive Arbeit, aber sie haben mich gefragt, beziehungsweise ein paar Freunde und ich, und das haben wir gemacht. Und wisst ihr was? In diesen Jahren des Dienens, besonders auch in der Kinder-Jugendarbeit, da habe ich so viele Momente gehabt, wo ich Gott sehr besonders und sehr intensiv und sehr nahe erlebt habe. Gerade dann, wenn ich anderen Menschen gedient habe. Und darum glaube ich, dass Jesus recht hat, dass das Glück wirklich dort zu finden ist, wo wir anderen Menschen dienen. Also man ist nie zu jung, um zu dienen, aber man ist übrigens auch nie zu alt, um zu dienen. Wie gesagt, dienen ist nicht so etwas, aus dem man dann herauswächst, wenn man ein bisschen erfahrener und ein bisschen einflussreicher oder ein bisschen schlauer wird oder so, sondern dienen ist etwas, was wir das Leben lang tun können. Darum die Frage an dich und mich heute Morgen. Wo, wann, wie dienst du ganz konkret Menschen? In deinem Umfeld, bei der Arbeit, aber auch hier in der Kirche, hier im Tal, wo dienen wir konkret anderen Menschen? Und wie gesagt, unser Wunsch als Kirche ist, dass wir eine Gemeinschaft sind, die nicht nur bekannt sind für das, was wir reden, sondern eben auch eine Gemeinschaft, die bekannt ist, dass wir anderen dienen. Und wie gesagt, ich glaube, wenn wir dienen, sind wir Gott sehr, sehr nahe. Ja, jetzt könnte man zum Schluss kommen und sagen, okay, alles klar, Jesus wollte uns befähigen zum Dienen und dann also einfach Zähne zusammenbeißen und anpacken und was machen. Es ist aber nicht alles. Zur Befähigung gehört auch das Lernen. Andere Szene mit Jesus. Er war einmal bei Freunden zu Besuch. Und dort lesen wir, das ist jetzt Lukas Kapitel 10, da heißt es, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Wenn es jetzt hier heißt in diesen Versen, Maria saß zu Füßen von Jesus, dann ist das ein besonderer Ausdruck. Man würde sagen, eine Redewendung. Damit bezeichnete man Schüler eines Lehrers, eines Rabbis. Damals gab es ja noch keine so diese Tische und Stühle, so wie wir vielleicht die Klassenzimmer heute kennen. Und darum saßen Schüler tatsächlich eben zu Füßen ihrer Lehrer und haben zugehört. Und damals, in jener Zeit, war es eigentlich nur den Männern vorbehalten, Schüler eines Rabbis zu sein. Und also, das ist schon sehr bemerkenswert, wenn es hier von einer Frau, von Maria heißt, dass sie zu Füßen von Jesus saß. Also sie war eine Schülerin von Jesus. Und Maria, auf der anderen Seite, im Gegensatz, die Schwester, die könnte man sagen, ja, die macht das jetzt doch richtig, die dient doch jetzt, die hat irgendwie das Essen vorbereitet für alle. Ist das jetzt nicht besser, dass sie gedient hat? Jesus will uns doch befähigen zum Dienen. Warum, was passiert dann jetzt hier? Die Geschichte geht dann eben weiter. Jesus sagt dann zu den Frauen, Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ganz wichtig, Jesus sagt hier nicht zu Martha, dein Dienst ist schlecht. Das sagt er wirklich nicht. Was Jesus hier sagt, ist, dass es jetzt in diesem Moment noch um etwas anderes geht. Oder ich kann es auch anders sagen. Wir machen manchmal, oder Christen machen manchmal aus dieser Geschichte so ein bisschen die Sache, dass sie sagen, ja, es bedeutet einfach, dass wir einfach bei Jesus so ein bisschen sitzen dürfen und chillen und ausruhen und nichts tun. Aber das ist wirklich nicht der Punkt von Jesus hier. Jesus lobt hier die lernende Haltung von Maria. Und das, ich sagte, das ist in dem Moment wichtiger als das Dienen, in diesem Moment, weil Jesus da ist, der Lehrer, der Rabbi, und er wünscht sich, dass nicht nur Maria, sondern auch Martha zu seinen Füßen sitzt und ihm zuhört. Das war in dem Moment wichtiger. Also die lernende Haltung ist das, was Jesus lobt. Nicht, dass Maria nichts tut und Maria und Martha arbeitet, sondern es ist diese lernende Haltung, die er betont. Und für uns bedeutet das, zur Befähigung gehört nicht nur dazu, dass wir einfach dienen und machen, sondern auch, dass wir Lernende bleiben von Jesus, das Leben lang. Dass wir von ihm lernen und bei ihm schauen, wie das Leben gelingen kann. Heutzutage bringen wir meistens in Verbindung mit Wissen. Also wir denken, Lernen bedeutet, möglichst viel Wissen uns anzusammeln. Aber das stimmt natürlich nicht ganz. Lernen bedeutet immer auch, dementsprechend unseres Wissens zu handeln. Und das ist die Herausforderung. Ich denke, wir wissen mehr, als wir auch wirklich tun und umsetzen. Aber wir sollen Lernende bleiben, die Dinge in unserem Leben umsetzen. Und das wollen wir eben als Kirche auch sein. Wir wollen eine lernende Gemeinschaft bleiben, eine lernende Kirche. Und das tun wir unter anderem hier am Sonntag in den Predigten. Und ich tue das auch in dem Sinn, dass ich zum Beispiel, wenn so eine Geschichte kommt von Maria und Martha, und ich nehme an, dass viele, die hier sitzen, diese Geschichte kennen. Aber ihr werdet nie von mir hören, dass ich sage, ah, diese Geschichte von mir, Maria und Martha, die ihr ja schon alle kennt. Nein, das würde ich nie sagen, weil erstens gehe ich immer davon aus, dass Menschen hier im Saal sitzen oder im Livestream zuschauen, die diese Geschichte nicht kennen oder noch nicht kennen oder nicht genau wissen, von was wir hier reden. Und ich will niemanden beschämen. Und zweitens bin ich überzeugt, dass so eine Geschichte auch beim 100. Mal lesen uns etwas Neues sagen kann. Es gibt so viel zu entdecken, es gibt so viele Zusammenhänge in der Bibel, dass auch beim 100. Mal so eine Geschichte uns etwas zu sagen hat und auch etwas und uns auch Impulse schenkt für unseren Alltag. Darum möchten wir eine lernende Gemeinschaft sein, weil wir immer noch dazu lernen können, auch von einer Geschichte, die wir schon 100 Mal gehört haben und bei der man sagen könnte, ah, die kennen wir ja. Ich glaube eben nicht, dass wir sie wirklich kennen. Darum, ein Teil davon ist hier in einer Predigt, dass wir Lernende sind. Ich übrigens auch. Ich lerne wahrscheinlich am meisten übrigens, weil ich die ganze Predigtvorbereitung habe. Ihr habt einfach so etwa 30 Minuten Kondensat. Jetzt, wie könnten wir dann konkrete Lernende bleiben? Ein paar ganz einfache Tipps. Erstens mal, ihr könntet Notizen machen während der Predigt. Da die erste Reihe. Das ist so schön, wirklich. Ihr seid alle da mit euren Notizbüchern und macht Notizen. Es tut mir sehr gut. So ab der zweiten Reihe nimmt es dann ein bisschen ab, aber ja. Wie gesagt, wir können alle Lernende bleiben, oder? Das wäre was. Notizen machen, dann bleibt einem das Gehörte besser, sagt man. Man könnte auch ein Buch lesen zu einem Glaubensthema. Und ich weiß, das Lesen fällt nicht allen einfach, aber ein Buch mal durchzuackern, einfach mal dran zu bleiben, das hilft auch unserem Lernen im weitesten Sinn. Nicht immer gleich nur die Zusammenfassung oder die wichtigsten Punkte im Internet suchen, sondern wirklich versuchen, mal ein Buch, 200, 300, 400 Seiten mal versuchen durchzulesen. Das ist schon sehr anspruchsvoll, genau. Aber das wäre was zum Lernen. Und wenn es unbedingt sein muss, auch mal YouTube-Videos. Aber Freunde, das müssen gute Videos sein. Nicht irgendwelche Videos zu irgendwelchen Themen. Da gibt es nämlich so viel Blödsinn. Also, das wäre auch eine Variante. Gute, qualitativ gute YouTube-Videos über den Glauben, über Bibel und so weiter. Also, das Lernen oder irgendwelche guten Themen übrigens. Also Befähigung durch Lernen ist wichtig. Und dann noch das Dritte. Befähigung heißt auch immer, oder Befähigung geschieht dann durch Weitergeben. Neben dem Ziel, dass wir eben dienen und dem Lernen, muss es auch Momente geben, wo wir dann Dinge weitergeben können. Und es gibt da eine andere Geschichte, die ich noch kurz aufgreifen möchte. Jesus war einmal sehr beschäftigt mit seinen Jüngern, die hatten viel zu tun, und dann wollte er mit ihnen in die Ruhe, so ein bisschen Ferien machen, ein paar Tage Stille und so, an einen einsamen Ort. Und dann heißt es Folgendes, geschieht Folgendes, Markus, das Kapitel 6, Vers 34. Als Jesus aus dem Boot stieg, eben da an diesem Retreat-Ort irgendwo in den Alpen oder so, was gemütlich ist, als Jesus aus dem Boot ausstieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Also nichts mit Wellness, Entspannung und Ruhe, sondern hat es ganz viele Leute. Und jetzt merken wir etwas vom Herz von Jesus. Er hat Mitgefühl mit diesen Leuten. Und er nimmt sich Zeit und er lehrt sie, er möchte sie befähigen, dieses Leben zu leben, das er geben möchte. Und dann wird es spät. So eine Predigt von Jesus dauerte nicht nur 30 Minuten wie bei mir, sondern etwas länger. Und dann gibt es das Problem, ja, jetzt haben sie kein Abendessen. Und das war nicht irgendwo, da gab es nicht überall den Volk und Migros und so weiter, sondern nichts zu essen, weit weg hieß nichts zu essen. Und jetzt haben sie ein Problem. Und jetzt, wie lösen sie das? Jesus und seine Jünger. Und dann heißt es, die Jünger wenden sich an Jesus und sagen, wir sind hier an einem einsamen Ort, wie wenn das Jesus nicht gemerkt hätte, und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Und das ist jetzt ganz ein spannender Moment. Man könnte sagen, ein Lernmoment. Die Jünger hätten jetzt die Gelegenheit gehabt, das, was sie bis jetzt von Jesus gelernt haben, anzuwenden. Zum Beispiel hätten sie auch ein bisschen Mitleid oder Mitgefühl zeigen können. Das haben sie da aber gar nicht. Sie zeigen kein Mitgefühl. Sie sehen einfach ganz viele Menschen und sie sehen nicht einzelne Personen, sondern sie sehen eine Masse von Menschen und ein Problem. Und sie wollen jetzt dieses Problem nicht selbst lösen, sondern sie wollen, dass Jesus das Problem löst. Und ich weiß nicht, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, kennen wir das nicht auch aus unserem Leben? Da kommen vielleicht Menschen zu uns mit Fragen, Herausforderungen, Sorgen und wir haben echt gerade keinen Bock auf Menschen und Probleme und was machen wir? Jesus. Komm, wir beten und dann ist alles wieder gut. Freunde, nichts gegen Gebete. Aber es kann sein, dass diese Menschen vielleicht einfach ein bisschen Mitgefühl brauchen oder dass sie einfach mal diese Frage hören möchten, kann ich dir helfen oder wie könnte ich dir helfen? Anstatt einfach zu sagen, ach komm, wir beten und dann löst Jesus das Problem. Das kann manchmal ein bisschen lieblos sein. Jesus hat ganz viel Mitgefühl gezeigt für diese Leute. Bei den Jüngern war das noch so ein bisschen, noch ein bisschen verbesserungswürdig. Und Jesus eben in diesem Moment, Lernmoment, reagiert auch anders. Er sagt dann ganz einfach, gebt doch ihr ihnen zu essen. Super Idee, Jesus. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Und die Jünger sind total überfordert in diesem Moment, weil da gibt es Tausende von Menschen, das heißt nachher, da waren 5000 Männer, da gab es noch die Frauen und die Kinder, also Tausende von Menschen. Und die Jünger sind komplett überfordert, wie sollen sie jetzt so vielen Menschen zu essen geben? Aber Jesus möchte hier, dass sie etwas lernen von ihm. Er möchte, dass sie das Wenige, das sie haben, ihm zur Verfügung stellen. Und es heißt dann, sie haben dann irgendwie 5 Brote und 2 Fische. In anderen Evangelien heißt, da war ein Junge mit diesen 5 Broten und 2 Fischen. Jedenfalls, das ist das Wenige, was sie haben. Und das geben sie dann Jesus. Jesus dankt dafür und dann verteilen sie diese Sachen und es reicht für alle. Für Tausende und es hat sogar noch Reste. Es hat mehr als genug. Jesus wollte hier seine Jünger befähigen, das Wenige, das sie haben, weiterzugeben, auch wenn es nicht viel scheint. Und Jesus hat dann aus diesem Wenigen so viel gemacht, erstaunlich viel gemacht. Also es reicht nicht nur, von Jesus zu lernen, sondern es ist immer auch die Frage an uns, wo und in welchen Situationen geben wir das weiter, was Jesus uns gegeben hat. Weil Jesus möchte auch, dass wir das lernen, dass wir lernen, ihm das Wenige zu geben, damit er viel daraus machen kann. Und das Wenige zu geben, das meine ich jetzt sehr vielschichtig oder im weitesten Sinn. Wir können zum Beispiel die Botschaft von Jesus weitergeben. Das, was er für uns getan hat. Oder unsere Geschichte anderen erzählen. Das ist weitergeben. Wir können aber auch die Liebe von Jesus weitergeben, indem wir anderen dienen. Wir können auch unsere Gaben, die Gott uns geschenkt hat, weitergeben. Also das ist im weitesten Sinn gemeint. Aber es ist wichtig, dass wir weitergeben. Dass wir Menschen sind, die weitergeben, was wir von Jesus bekommen haben. Und wie gesagt, Jesus kann aus dem Wenigen dann erstaunlich viel und erstaunlich Großes machen. Wisst ihr, warum das Tote Meer tot heißt? Man sagt ja, es hat ja keinen Abfluss und darum kann eigentlich fast nichts wachsen im Toten Meer. Also es stimmt biologisch nicht ganz, habe ich gelesen, so ganz kleine Mikro-irgendwas können da leben, also alle Biologen unter uns, vergebt mir die Ungenauigkeit. Aber ich gehe mal davon aus, im Toten Meer wächst fast nichts, ist da kein Leben, weil eben auch kein Abfluss da ist. Und wir können eben auch ein bisschen tote Meere werden. Wenn wir Menschen sind, die dauernd nur konsumieren, wenn wir einfach hier in den Gottesdiensten sind und bekommen und konsumieren und da zu Hause noch ganz viel lesen und YouTube-Videos schauen und einfach alles in uns reinpacken, aber nirgends gibt es einen Ort, wo es wie einen Abfluss gibt im Leben, Dinge, die wir weitergeben können, wo wir dienen können, wo wir anderen das erklären können, was wir selbst gelernt haben, dann wird in uns nicht besonders viel Leben drin sein. Darum ist es so wichtig, dass wir weitergeben. Das ist nicht nur ein Gebot oder eine nette Idee, sondern das ist überlebenswichtig für unser Glaubensleben. Dass wir nicht alles nur für uns behalten, sondern Orte finden, wo wir weitergeben können. An die nächste Generation. Leute helfen können, Leute befähigen können, Leute in einen Dienst mitnehmen können. Und darum glaube ich zum Beispiel, dass gerade in der Kirche sind die Kinder- und Jugend-Teenie-Angebote etwas so Hervorragendes. Weil man da ganz viel üben kann. Man kann da etwas weitergeben den Kindern. Etwas von dem Glauben, den man selbst erlebt hat. Und dann muss man nicht ein toller Prediger sein oder was auch immer. Da geht es darum, einfach aus dem Leben etwas weiterzugeben. Und darum sind diese Kinderangebote so einerseits wichtig für uns als Kirche, weil wir für Familien auch offen sein möchten. Aber es ist auch eine Gelegenheit, wo wir das ganz konkret üben können. Das Weitergeben auf einfache und ansprechende Art und Weise. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, aber ich möchte das heute einfach mal hervorheben. Wie toll, wie gut diese Kinder- und Teenie- und Jugendangebote gerade da sind zum Weitergeben. Und eben, ich habe ein paar Fragen eben für heute. Das eine ist, wo dienen wir? Aber auch, wo geben wir etwas weiter von unserem Glauben? In unserem Umfeld, in unserer Familie, in einer Kleingruppe, eben vielleicht im Kinderprogramm, sonst irgendwo. Wo geben wir auch weiter von dem, was wir bekommen haben? Also das sind so die drei Schritte zur Befähigung. Übrigens, die sind nicht gedacht aufbauend, sondern die können immer wieder von vorne beginnen. Also das Dienen, Lernen, Weitergeben ist nicht eine Reihenfolge, sondern einfach Komponenten, die dazugehören, wenn wir befähigen möchten, wenn wir wachsen möchten. Ja, ich komme nochmals zur Datteltomate zurück. Vielleicht habt ihr jetzt gar nichts von meiner Predigt mitbekommen, weil ihr jetzt eine halbe Stunde überlegt habt, wie man dieses Rätsel löst. Für alle, bei denen das ein Problem sein könnte, es gibt übrigens eine Aufnahme dieser Predigt und auch eine schriftliche Niederschreibung, also ja, da könnt ihr es nochmals nachlesen. Ich gebe euch die Lösung übrigens nicht heute. Das ist übrigens auch Befähigung, dass man eben nicht einfach alles gerade sagt, sondern ja, könnt ihr jetzt ein bisschen überlegen. Ich gebe euch aber einen Tipp, weil ich habe auch einen Tipp bekommen von meinen Jungs. Es braucht Bewegung. Es braucht Antrieb, um diese Datteltomate aus dem Wasser zu kriegen. Und ich habe mir gedacht, genauso ist es bei der Befähigung. Wir brauchen einen Antrieb, wir brauchen Bewegung, damit wir wieder befähigen möchten. Damit wir dienen wollen, damit wir lernen wollen, damit wir weitergeben möchten, brauchen wir eine Motivation, brauchen wir einen Antrieb, um das überhaupt zu machen. Und interessant ist, Johannes schreibt diese Geschichte über Jesus mit dem Fußwaschen genauso, weil im ersten Vers dieser Geschichte kommt die Motivation von Jesus. Dort heißt es, nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Also seine Motivation ist die Liebe. Johannes macht deutlich, alles was jetzt kommt, die Fußwaschung und nachher der Tod am Kreuz, all das ist zutiefst motiviert aus Liebe. Jesus tut alle diese Dinge nur aus Liebe. Das ist seine Motivation, das ist sein Antrieb, dass diese Datteltomate aus dem Wasser kommt. Und das gilt auch für uns. Wenn wir dienen wollen, wenn wir lernen wollen, wenn wir weitergeben wollen, dann brauchen wir eine Liebe für andere Menschen. Man muss sie schon mögen, die Menschen, um sie zu befähigen, um ihnen zu dienen, um ihnen was weitergeben zu wollen, um selbst ein Lernender zu bleiben. Und jetzt noch die Frage an dich, was ist eigentlich deine Motivation im Leben? Deine tiefste Motivation im Leben? Was treibt dich an, wenn du morgens aufstehst? Was ist das, worüber du nachdenkst, was dich leidenschaftlich macht und so weiter? Ich glaube, im Endeffekt sollte es die Liebe Gottes sein, die auch uns antreibt und motiviert. Alles andere wird nicht sehr lange hinhalten, wird nicht sehr lange halten. Der erste Schritt, dass wir von dieser Liebe angetrieben werden, ist, dass wir die Liebe von Gott überhaupt erst empfangen. Und vielleicht ist das für gewisse von uns heute der Moment, dass wir diese Liebe von Jesus annehmen. Jesus hat uns gedient. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, er ist gestorben für uns, er ist auferstanden für uns. Er hat uns gedient, aus Liebe. Und vielleicht ist der erste Schritt heute Morgen, dass du diese Liebe annimmst, bevor du anfängst zu dienen wie ein Wilder. Aus dieser Liebe soll alles motiviert sein. Und übrigens, wenn du diese Liebe von Gott schon angenommen hast, aber du möchtest das auch noch öffentlich bekennen, diesen Weg mit Jesus, dann werden wir wieder taufen diesen Sommer. Irgendwann im Juni oder August, wenn wir mal Zeit und Lust haben. Aber melde dich bei mir, wenn du sagst, ja, ich möchte mich taufen lassen, weil ich das öffentlich bekennen möchte, dass ich zu Jesus gehöre und dass ich diese Liebe von Jesus geschenkt bekommen habe. Und dann, aber wenn du diese Liebe schon hast in deinem Leben, schon mit Jesus unterwegs bist, dann lade ich dich ein, dir wieder neu zu überlegen, wie du dienen kannst, wie du weitergeben kannst. Wie gesagt, es ist niemand zu jung zu dienen, es ist niemand zu alt zum Dienen, es ist niemand zu jung etwas weiterzugeben, es ist niemand zu alt etwas weiterzugeben. Aber überleg dir und frag auch den Heiligen Geist, was er dir aufs Herz legt, wo er dich einlädt, weiterzugeben, zu dienen, wo dass er dich noch befähigen möchte, mehr zu werden wie Jesus. Ich möchte noch beten. Jesus, und ich danke dir so viel mal, dass du so eine dienende Haltung hast. Dass du nicht auf die Welt gekommen bist zum Herrschen oder einfach zum deine Macht durchsetzen, sondern dass du gekommen bist zum Dienen. Und Jesus, für da wollen wir dir von Herzen danken sagen, für deine Liebe. Und wir werden dich bitten, dass du uns hilfst, dass du uns zeigst, dass du uns befähigst, anderen zu dienen. Anderen das weiterzugeben, was du uns gegeben hast. Damit wir nicht Menschen sind, die es einfach nur für uns behalten. Dass wir nicht irgendwann zu einem toten Meer werden, sondern dass wir Menschen sind, die leben, weil wir geben und weitergeben. Und Jesus, ich möchte dich gerade bitten für die, die vielleicht heute da sind, und die Liebe von dir noch nie so vielleicht angenommen haben oder bekommen haben oder erlebt haben, dass du ihnen gerade jetzt begegnest. Mit deiner Liebe. Dass du ihnen zeigst, dass du sie persönlich meinst und dass du sie siehst und ihnen dient hast und dass sie die Liebe annehmen dürfen. Und Heiliger Geist, wir laden dich auch ein, dass du zu uns redest, jetzt in diesen nächsten Moment und uns hilfst, dass wir dürfen zu Menschen werden, die dir ähnlicher sind, die dir dienen, die Menschen dienen. Amen.